Ja, dann freue ich mich von ganzem Herzen, dass ich wieder in eurer Mitte sein darf. Also heute Nachmittag, da hat es bei uns im Thurgau noch ziemlich Schnee gehabt. Da haben wir schon gedacht, oh je, sind extra rechtzeitig losgefahren. Aber ich glaube, so schnell wie heute waren wir noch nie in Bern. Also bei dem Wetter sind wahrscheinlich die meisten heute daheim geblieben. Und so haben wir noch ein bisschen Zeit gehabt, mal wieder einen Spaziergang in Bern zu machen. Also ich freue mich von ganzem Herzen, dass ich heute in eurer Mitte sein darf und möchte auch noch gerne zu Beginn beten. Ja, Jesus Christus, die Gemeinde ist das, was dir am wichtigsten ist. Du bist für sie gestorben, du hast sie gereinigt durch dein Blut. Du willst sie als eine geheiligte Jungfrau darstellen. Und du willst auch einmal mit ihr die Ewigkeit verbringen. Und jetzt bitte ich dich einfach für diesen Abend, dass du uns zeigst, wie du deine Gemeinde siehst und dass wir auch selber sehen, was du uns zu sagen hast und in welche Richtung du uns führen willst. Lass mich kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig sagen. Amen. Ja, wir haben das Thema, die perfekte Gemeinde. Und ich möchte dich fragen, hast du Sehnsucht nach der perfekten Gemeinde? Also ich komme ja auch in verschiedenen Gemeinden, bin ich auch unterwegs. Oder wir treffen auch immer mal wieder auch Geschwister aus verschiedenen Gemeinden in Bibelfreizeiten. Ja, und immer wieder höre ich auch von Problemen mit verschiedenen Gemeinden. Einige haben sogar solche Enttäuschungen erlebt, dass sie gar keine Gemeinschaft mehr suchen. Und eigentlich ähneln sich die Kritikpunkte immer wieder. Sie sind entweder unzufrieden mit der Verkündigung, sie sagen, sie bekommen nicht die notwendige geistliche Nahrung, oder sie sind mit bestimmten Lehren nicht einverstanden, oder sie sind nicht mit der Ausrichtung der Gemeinde einverstanden. Also ich kenne Gemeinden, da sagen die Leute, sie wünschen sich, dass sie mehr in der Asylarbeit zum Beispiel machen. Und ich kenne andere Gemeinden, die sagen, ja, die Gemeinde, die macht viel zu viel in der Asylarbeit, sie sollen sich auch mal um die Einheimischen kümmern. Oft, wenn jemand alleinstehend ist, wünscht er sich auch, dass er mehr von der Gemeinde betreut wird, dass er jemand hat, mit dem er auch seine seelsorgerlichen Probleme teilen kann. Wünscht sich mehr Verständnis und Wärme in der Gemeinde und erlebt oft, dass vielleicht auch die Gemeinde gesetzlich und kalt ist. Und diese Liste könnte man natürlich noch beliebig lang fortsetzen. Wir wollen heute die Frage beantworten, was ist die perfekte Gemeinde? Gibt es sie überhaupt, die perfekte Gemeinde, oder müssen wir warten, bis wir im Himmel sind? Also so viel sei schon mal verraten. Ich sage, ja, es gibt sie. Dann ist noch die Frage, wie lange gibt es die perfekte Gemeinde? Ist sie zeitlich begrenzt? Eine ganz spannende Frage ist, will ich überhaupt Mitglied einer perfekten Gemeinde sein? Und was mache ich, wenn ich meine Gemeinde nicht perfekt ist? Vielleicht sieht ja auch die perfekte Gemeinde ganz anders aus, als ich sie mir vorstelle. Wir werden heute, denke ich, einige überraschende Antworten bekommen, auch einige herausfordernde Antworten, aber ich hoffe auch einige mutmachende Antworten bekommen. Wenn wir uns auf die Suche nach der perfekten Gemeinde machen, dann müssen wir in der Bibel gar nicht so weit schauen. Da können wir direkt in die Apostelgeschichte Kapitel 2 hineinschauen, in die Urgemeinde, die an Pfingsten entstanden ist. Und ich möchte dort lesen, Apostelgeschichte 2, Abvers 41. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen, und es wurden an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also durch eine einzige Predigt bekehrten sich an diesem Pfingsttag 3000 Menschen. Das war also eine gewaltige Erweckung, ein mächtiges Wirken des Heiligen Geistes. Wir sagen heute, dass bei uns in Europa sich durch 3000 Predigten vielleicht einer bekehrt. Aber damals war das umgekehrt. Eine Predigt, 3000 Menschen haben sich bekehrt. Und dann heißt es weiter, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und hier sind wir schon bei einem Schlüsselvers für die perfekte Gemeinde. Das sind die vier Säulen der perfekten Gemeinde. Das ist erstens die Lehre der Apostel. Klare biblische Lehre. Es gibt keine perfekte Gemeinde, ohne dass das Wort Gottes nicht im Zentrum steht. Der zweite Punkt ist die Gemeinschaft. Sie verharrten in der Gemeinschaft, die Gemeinde, die verbrachte sehr viel Zeit miteinander. Dann war drittens das Brechen des Brotes. Das bewirkte auch, wenn die Gemeinschaft mit dem Herrn oder die Gemeinschaft mit den Geschwistern gestört war, dass sie dann zum Brotbrechen immer auch wieder ihre Sünden bekannt haben, ihre Beziehung bereinigt haben und wieder in ungetrübter Gemeinschaft miteinander verbringen konnten. Und sie verharrten auch in den Gebeten. Also eigentlich ist es ganz einfach, wenn die Gemeinde die richtige biblische Lehre hat, wenn sie einig ist, Gemeinschaft hat mit dem Herrn und untereinander, wenn sie ihre Sünden bereinigt und wenn sie dann als Einheit vor Gott tritt, dann erlebt sie auch Gebetserhörungen. Und jetzt kommt noch ein interessanter Vers. Es kam aber über jede Seele Furcht. Ja, was bedeutet das? Das heißt, diese Gemeinde war auch geprägt von der Ehrfurcht. Da war nicht Gott einfach der nette Kumpel. Man hat sich da auch nicht Gedanken gemacht, wie man den Gottesdienst möglichst unterhaltsam gestalten kann. Die meisten haben die Kreuzigung miterlebt, die war nicht lange her. Und sie wussten ganz genau, was der Herr Jesus Christus für einen hohen Preis bezahlt hat, damit wir gerettet werden, damit wir nicht verloren gehen. Und das war eben eine Botschaft, das Evangelium, das wirklich auch in Gottesfurcht weitergegeben wurde. Dann heißt es auch, es geschahen Zeichen und Wunder durch die Apostel. Also der Herr hat auch diese Gemeinde durch Zeichen, durch Wunder bestätigt. Und als auch die Menschen diese Zeichen erlebten, waren sie auch voll Gottesfurcht. Und dann heißt es weiter, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Also das war jetzt auch eine echte Gemeinschaft. Der Kommunismus, der ist ja satanisch, aber das war jetzt hier eine göttliche Kommune, eine göttliche Gemeinde, geprägt von Liebe. Und dann heißt es weiter, sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Also diese Gemeinde war auch frei von jeglichem Materialismus. Sie lebten wahre Geschwisterliebe. Die Gläubigen dachten damals, der Herr kommt bald. Was soll ich da mit meinem ganzen irdischen Besitz noch machen? Ich kann doch nichts in die Ewigkeit mitnehmen. Und deswegen gaben sie auch von ihrem Überfluss, wenn jemand das hatte, auch ihren bedürftigen Geschwister das weiter. Und dann heißt es, täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel. Also die Gläubigen, die konnten gar nicht genug davon bekommen, von Jesus Christus zu hören. Sie konnten gar nicht genug davon bekommen, auch die Gemeinschaft mit den Geschwistern zu erleben. Sobald sie Zeit hatten, sobald die nötigsten Arbeiten erledigt waren, eilten sie in den Tempel, um dort die Gemeinschaft zu erleben. Und was hörten sie dort? Die Lehre der Apostel. Was ist das? Das ist eigentlich ganz einfach. Das Neue Testament war ja noch nicht geschrieben. Und die Gläubigen mussten jetzt die Apostel fragen, erzähl uns das nochmal, wie war das ganz genau mit Jesus? Was habt ihr mit Jesus erlebt? Was hat Jesus gesagt? Was hat Jesus gelehrt? Oder sie hatten auch die Apostel gefragt, in ganz praktischen Dingen, wie sollen wir uns in dieser oder jener Situation verhalten? Und sie nahmen eben auch die Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Sie waren auch so voll Freude und Dankbarkeit, dass plötzlich sie auch wieder dankbar waren für die ganz einfachen Dinge, für das tägliche Brot, das sie zu essen hatten, und waren einfach voll Dankes für das, was der Herr Jesus in ihrem Leben getan hatten. Und dann heißt es, sie lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also dieser beständige Lobpreis Gottes, der blieb auch dem Volk nicht verborgen. Diese Gemeinschaft, die war anziehend für sie, und jeden Tag haben sich Menschen neu zu Jesus Christus bekehrt. Und Bekehrungen, das sind auch ein Zeichen, ob eine Gemeinde auch eben auf dem richtigen Weg ist. Auch wenn wir hier im Westen natürlich im Abfall leben und es immer schwieriger wird, dass noch jemand zum Glauben kommt. Wären wir nicht auch so Mitglied gewesen bei dieser Urgemeinde? Können wir eigentlich diese perfekte Gemeinde nachmachen? Was war eigentlich das Geheimnis dieser Urgemeinde? Also diese Entstehung der Urgemeinde, das war eine große Erweckung. Das war eben ein vollmächtiges Wirken des Heiligen Geistes. Und solche großen Erweckungen, die gibt es und gab es immer wieder bis in unsere heutige Zeit hinein. Plötzlich tritt ein Erweckungsprediger auf. Er verkündet mit Vollmacht das Evangelium. Viele Menschen kommen zum Glauben. Die Menschen bekommen plötzlich so eine Sehnsucht nach dem Wort Gottes, dass alle in der Kirche sitzen und keiner will nach Hause gehen. Alle wollen mehr vom Evangelium, mehr von Jesus Christus hören. Ja, die Kneipen müssen schließen, weil niemand mehr im Dorf in die Kneipe geht. Neue Gemeinden entstehen, neues Leben entsteht, die Gläubigen sind mit vollem Eifer dabei. Aber irgendwann ist jede Erweckung einmal zu Ende. Irgendwann ist auch die perfekte Gemeinde zeitlich begrenzt. Und jetzt können wir uns natürlich fragen, warum hält eigentlich Gott solche Erweckungen nicht beliebig lang aufrecht? Vielleicht hätten wir gar nicht die Kraft und die Zeit, so eine intensive Zeit auf die Dauer durchzuhalten. Wir müssen ja uns auch um das tägliche Leben kümmern, um unsere Familie, um unseren Beruf. Aber ich denke, es gibt auch noch einen anderen Grund. Bei so einer Erweckung, da ist ja immer alles ganz toll, ganz sensationell. Man hört wunderbare Predigten, man erlebt Zeichen und Wunder mit Gott. Aber wie sieht es mit dem Glauben aus, wenn der Alltag wiederkommt? Wenn Schwierigkeiten und Prüfungen kommen? Unser Herr Jesus sagt in Matthäus 13, da spricht er vom vierfachen Ackerfeld. Und da sagt er auch, dass der Same auf das Steinige fällt. Und das ist jemand, der eben das Wort mit Freuden aufnimmt. Aber dieser Mensch hat keine Wurzeln. Sobald Schwierigkeiten kommen, sobald Verfolgung kommen, nimmt er Anstoß daran und wendet sich wieder vom Glauben ab. Das heißt, der Glaube muss auch geprüft werden, um festzustellen, ob er echt und tief ist. Und ich glaube, das gilt auch für die Gemeinde. Im 1. Korinther 11, Vers 19 schreibt Paulus, denn es müssen auch Parteiungen, also Spaltungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Also auch Schwierigkeiten in der Gemeinde haben durchaus auch seinen Sinn. Es gab natürlich immer wieder auch Versuche, diese Urgemeinde nachzumachen. Man versuchte so in christlicher Gemeinschaft zusammenzuleben, wo alle alles miteinander teilten. Aber es sind auch viele bei diesem Versuch gescheitert. Warum? Ich denke, ein Punkt ist, dass das, was der Heilige Geist wirkt, wir nicht mit menschlichen Mitteln nachmachen können. Wir können keine Erweckung machen. Wir können auch keine Bekehrungen, keine Zeichen und Wunder produzieren. Wir können für Erweckung beten, wir können den Heiligen Geist bitten, dass er Erweckung schenkt, aber wir können das nicht machen. Und ich glaube, dass auch immer noch wieder so lokale Erweckungen möglich sind. Ich glaube, dass auch wir immer wieder noch das erleben können, was der Heilige Geist auch in der Apostelgeschichte getan hat. Aber wir müssen uns auch bewusst sein, das ist ein besonderer Zustand und nicht das Normale. Ja, selbst ein Paulus konnte keine perfekten Gemeinden produzieren. Selbst Gemeinden, welche durch Paulus gegründet wurden, die er eng begleitet hat, die er aufgebaut hat, die er betreut hatte, waren zum Teil weit davon entfernt, perfekt zu sein. Also wenn ich nur an die Gemeinde der Korinther denke, oh je. Also da war ungefähr alles Schlimme in dieser Gemeinde enthalten, was man sich nur vorstellen konnte. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt ist auch, warum das auch so funktioniert hat, auch mit dieser materiellen Freizügigkeit, warum die Geschwister auch nicht ausgenutzt wurden, das war auch diese Furcht, von der da die Rede war. Es war nämlich eine solche Gegenwart des Heiligen Geistes spürbar, dass jeder Ungläubige, der in die Nähe dieser Gemeinde kam, entweder sich bekehren musste oder er hielt Abstand von dieser Gemeinde, weil er die Heiligkeit Gottes gar nicht aushielte. In dieser Urgemeinde, da gab es keine Brotchristen. Also nicht wie in Johannes 6, Menschen, die Jesus nachfolgen wollten, damit sie materiellen Vorteil hätten. Und als ich über das nachgedacht hatte, da ist mir endlich bewusst geworden, warum Gott bei Hananias und Sapphira so hart eingegriffen hat, als sie geheuchelt haben. Weil durch ihre Heuchelei wurde dieser Erweckung der Stecker rausgezogen. Sie haben den Heiligen Geist betrübt und die Erweckung ist abgeklungen. Sie haben den Sauerteig in die Gemeinde gebracht. Natürlich war die Urgemeinde in Jerusalem auch danach noch immer eine außergewöhnliche Gemeinde. Aber es begann nun auch, wie Charles so schön sagt, zu menscheln. Und das sehen wir schon in Apostelgeschichte 6. Da waren plötzlich Griechen, die haben sich bei der Essensausgabe übervorteilt, gefunden durch die Juden. Und man musste nun Aufseher einsetzen, damit alles mit rechten Dingen zuging. Und später zum Beispiel im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, musste auch Paulus ganz klare Regeln erlassen im Umgang mit bedürftigen Witwen, dass die Gemeinde nicht finanziell überfordert wird. Ich möchte zur nächsten Frage kommen. Will ich Mitglied einer perfekten Gemeinde sein? Es gab mal einen bekannten amerikanischen Komiker, der war Mitglied eines sehr exklusiven Clubs in Hollywood. Und eines Tages erklärte er seinen Austritt aus diesem Club mit folgenden humorvollen Worten: Ich mag keinem Club angehören, der mich als Mitglied aufnimmt. Ich mag keinem Club angehören, der mich als Mitglied aufnimmt. Und das finde ich ein wunderbares Bild. Also stellen wir uns so diesen Hollywood-Club vor, da sind alle Berühmten, alle Schönen, alle Reichen, alle intelligenten Menschen. Und wie verändert sich nun dieser Club, wenn da so ein Komiker wie ich dazukommt? Dann ist der Club nicht mehr perfekt. Und wenn er nicht mehr perfekt ist, dann will ich auch dort nicht mehr Mitglied sein. Eigentlich sehne ich mich nach dem Perfekten, aber wenn ich dazukomme, zerstöre ich das Perfekte. Und so kann ich eigentlich niemals Mitglied in einem Club werden. Und ist eigentlich nicht genau das Problem der perfekten Gemeinde? Wie verändert sich die perfekte Gemeinde, wenn ich dazukomme? Stell dir einmal vor, du würdest zurzeit der Urgemeinde leben. Du hättest die Möglichkeit, dich einer Gemeinde anzuschließen, wo noch ein Paulus, ein Petrus, ein Johannes wirkt. Und wie verändert sich nun die Gemeinde, wenn du dazukommst? Bist du dann auch eine Säule der Gemeinde, wie so ein Timotheus, ein Titus, ein Lukas? Oder würdest du dazu beitragen, dass sich das Niveau der Gemeinde senkt, dass sie nicht mehr die perfekte Gemeinde ist? Und ich denke, da kommen wir zu einer ganz entscheidenden Frage: Will ich überhaupt Mitglied einer perfekten Gemeinde sein? Und ich stelle jetzt mal einige sehr persönliche Fragen. Und je öfter du sagst, umso mehr passt du in eine perfekte Gemeinde. Aber ich stelle die Fragen nicht an dich, sondern ich stelle die Fragen an mich selbst. Weil ich muss mich in diesen Punkten genauso selbst prüfen. Die Fragen lauten: Bin ich bereit, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten? Steht Gott wirklich in meinem Leben an erster Stelle? Liebe ich ihn mit ganzem Herzen? Will ich auch wirklich diese vier Säulen aus der Apostelgeschichte leben? Mehr Zeit mit der Bibel, mehr Zeit im Gebet, mehr Zeit in der Gemeinschaft, mehr Zeit mit meinen Geschwistern verbringen? Will ich mich verstärkt für die Gemeinde einsetzen und in der Gemeinde mitarbeiten? Bin ich bereit, mehr selbst zu helfen, als Hilfe zu empfangen? Will ich meinen Nächsten lieben, wie ich mich selbst? Will ich ein barmherziger Samariter sein, der bei den Menschen stehen bleibt und hilft, wo andere Menschen weitergehen? Bin ich bereit, auch den Herrn in meinem Umfeld klar zu bezeugen? Bin ich auch bereit, aus Liebe zum Herrn auch meinen Geldbeutel zu öffnen? Bin ich bereit, auf allen Stolz, alle Wertschätzung, auf alle Anerkennung zu verzichten und nur auf den Herrn Jesus Christus zu schauen? Bei wie vielen Punkten kannst du da von Herzen Ja sagen? Ich glaube, wir sehnen uns alle nach einer perfekten Gemeinde. Eine Gemeinde, die uns viel zu bieten hat. Eine Gemeinde, in der man gute Predigten hört. Und manche haben das Vorrecht, auch einer Gemeinde anzugehören mit einem guten Prediger. Aber Gott fragt uns nicht einmal, ob wir gute Predigten gehört haben. Er fragt uns einmal, wie wir auf das, was wir in der Predigt gehört haben, geantwortet haben. Und eigentlich sollte kein Christ am Sonntagnachmittag Langeweile haben, weil er kann nicht immer noch einmal über die Predigt beten. Und wenn wir darüber nachdenken, dann müssen wir sagen, das ist eigentlich ziemlich herausfordernd. Eigentlich sagen wir, vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wenn meine Gemeinde gar nicht so perfekt ist. Ja, die perfekte Gemeinde, die kostet mein Leben. Das geht nur, wenn ich mein Ich und wenn ich meinen alten Menschen in den Tod gebe. Ich möchte mich jetzt noch bei einer ganz anderen Stelle auf der Suche nach der perfekten Gemeinde machen. Und jetzt stellt euch mal vor, und ihr könnt es vielleicht schon erraten, ich möchte mich mit den Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 beschäftigen. Das sind ja eben sieben Briefe unseres Herrn Jesus Christus an sieben Gemeinden in Kleinasien. Und stellt euch einfach vor, wir würden jetzt mal einen Bus mieten nach Kleinasien, das ist ja die heutige Türkei, fliegen. Und wir würden jetzt gemeinsam so eine Busrundreise durch die 7 Gemeinden in den Sendschreiben machen. Und am Ende müsste jeder eine Bewertung abgeben, wie er die verschiedenen Gemeinden beurteilt hätte. Wärst du dann zur gleichen Beurteilung gekommen wie unser Herr Jesus Christus? Natürlich sieht unser Herr Jesus tiefer, er sieht auch in die Herzen hinein und das, was im Verborgenen geschieht. Von den 7 Gemeinden hat bei 2 Gemeinden der Herr Jesus nur Negatives erwähnt, also ungenügend. Bei 3 Gemeinden hat er sowohl Positives als auch Negatives erwähnt. Und bei 2 Gemeinden hat er nur Positives erwähnt. Das sind also 2 perfekte Gemeinden. Ich glaube, bei der Gemeinde in Sardes, da wären wir uns noch einig gewesen, da wäre es noch einfach gewesen. Das war eine tote Gemeinde, da war kein Leben mehr spürbar. Und sowas erkennt man schnell. Sie hat den Namen, dass sie lebt, aber ist tot. Es gab vielleicht noch ein paar aufrichtige Gläubige in der Gemeinde, aber die meisten waren Namenschristen, die kein geistliches Leben haben. Vielleicht etwas, was wir heute in vielen Kirchen antreffen. Aber ich wäre mal gespannt, wie wir eigentlich damals die Gemeinde in Laodicea beurteilt hätten. Ich glaube, wir hätten gestaunt. Die Gemeinde sagte ja selbst über sich selbst, ich bin reich und brauche nichts. Das heißt, sie waren finanziell reich und sie dachten, sie seien auch geistlich reich. Ich glaube, wir wären beeindruckt gewesen von den herrlichen Räumen, die sie gehabt haben. Ja, sie hatten sicherlich Prediger, die sehr gelehrt, sehr redegewandt waren. Vielleicht einen wunderbaren Chor in prächtigen Gewändern. Sie hätten uns ihre umfangreiche theologische Bibliothek gezeigt und sogar noch den Original-Paulusbrief an Laodicea in einer Vitrine aufbewahrt. Hätten wir da nicht gesagt, das ist eine tolle Gemeinde? Da wäre ich auch gern hingegangen. Sie hatten nur ein ganz kleines Problem. Der Herr Jesus stand draußen vor der Tür und niemand hatte es mehr bemerkt. Er klopfte zaghaft an, aber keiner hörte ihn. Jesus Christus stand nicht mehr im Zentrum der Gemeinde. Und lassen wir uns auch nicht zu schnell von einer Gemeinde blenden, wo alles scheinbar so perfekt ist. Ich glaube, von einer Gemeinde, da wären wir alle begeistert gewesen, das wäre die Gemeinde in Ephesus gewesen. Da wären wir schon mit großer Ehrfurcht dorthin gekommen. Paulus hatte sie gegründet, es war die Heimatgemeinde von Johannes. Wir hätten dort eine äußerst engagierte Gemeinde angetroffen. Sie zeigte Einsatz, bringt gute Werke, hatte Durchhaltevermögen. Sie war eine bibeltreue Gemeinde, die keine Irrlehrer duldete. Aber der Herr Jesus sagte zu ihr, ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Sie hatten schon nicht mehr Jesus im Herzen, obwohl sie äußerlich noch perfekt war. Und ich glaube, an Laodicea und Ephesus können wir eines ganz Wichtiges lernen. Um eine Gemeinde zu beurteilen, müssen wir eine entscheidende Frage stellen. Ist Jesus Christus im Herzen im Zentrum der Gemeinde? Und wenn das stimmt, dann stimmt es auch mit der Gemeinde. Aber wenn Jesus sich aus dem Zentrum der Gemeinde hinausbewegt, dann driftet auch die Gemeinde ab. Wo finden wir nun die perfekte Gemeinde in den Sendschreiben? Die erste Gemeinde, wo Jesus keinen Kritikpunkt hatte, das war Smyrna. Das war die verfolgte Gemeinde, wo Drangsal und Armut herrscht. Offenbarung 2, Vers 9. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, du bist aber reich. Und eigentlich ist es ganz einfach. In der Verfolgung verlassen alle, die nicht echt sind, die Gemeinde. In der Verfolgung sind auch viele Dinge plötzlich nicht mehr wichtig, mit denen wir uns oft heute rumstreiten oder beschäftigen. Auch da schauen wir nur auf Jesus. Da führen wir auch keine theologischen Diskussionen darüber, wann jetzt der Herr Jesus kommt, sondern schreien nur noch, Herr Jesus, komme bald. Und vielleicht muss Gott auch erst wieder Not und Verfolgung zulassen. Vielleicht muss uns erst wieder unser ganzer Wohlstand genommen werden, damit wir wieder arm werden und von Gott abhängig werden. Aber es gibt auch noch eine andere perfekte Gemeinde und sie heißt Philadelphia. Und ich glaube, diese Gemeinde, die hat es nicht einmal bemerkt. Sie ist nämlich dadurch gekennzeichnet, dass sie nur eine kleine Kraft hat. Offenbarung 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich denke, nach außen hin hat sie vielleicht völlig unscheinbar gewirkt. Und vielleicht hätten wir auch gesagt, was ist das für eine armselige Gemeinde? Nur wenige Geschwister, ein einfacher Gemeinderaum, ein Prediger, der vielleicht nur leise und schüchtern das Wort weitergibt. Sie waren sich selber vielleicht gar nicht bewusst, was sie in den Augen Gottes waren und dass der Herr sie gebrauchte. Aber ihr Bewusstsein ihrer kleinen Kraft, das machte sie auch demütig. Und in kindlicher Einfalt gingen sie einfach mit dem Herrn treu den Weg. Sie liebten den Herrn. Warum? Weil sie das Wort liebten. Es heißt, sie haben mein Wort bewahrt. Und wenn wir uns mit dem Wort beschäftigen, dann beschäftigen wir uns mit Jesus Christus, weil er selbst ist das Wort. Dann verherrlicht der Heilige Geist Jesus Christus in uns. Wir bekommen Freude, wir bekommen Liebe und diese Liebe strahlt auch aus auf die anderen Menschen. Und das hat sich auch gezeigt, sie haben Jesus nicht verleugnet. Sie haben sich zu ihm bekannt, obwohl das auch immer bedeutet, dass sie auch Widerstand und Verfolgung erlebt haben. Und sie harrten auf den Herrn, auch das steht in der Offenbarung. Sie blickten auf ihn, sie warteten auf sein Wiederkommen. Und vielleicht ist Philadelphia dein Weg, wenn du dich nach einer perfekten Gemeinde sehnst. Eine Gemeinde mit kleiner Kraft. In einer Predigt habe ich einmal gehört, was für diesen Prediger eigentlich die perfekte Gemeinde war. Das war eine Gruppe von Gläubigen, die ehemals Alkoholiker waren. Und in dieser Gruppe, da war kein Platz mehr für Heuchelei. Jeder von diesen Menschen war sich seiner Schwachheit bewusst. Sie haben auch immer wieder damit gekämpft, dass sie mal einen Rückfall erlebten. Und sie haben einfach die Gemeinschaft genutzt, um füreinander zu beten, füreinander da zu sein, um sich wieder vom Herrn stärken zu lassen und ihn zu bitten, dass er ihnen hilft. Und sie haben den Herrn gepriesen für seine Gnade, was er in ihrem Leben getan hat. Philadelphia heißt Bruderliebe. Und ich glaube, diese Bruderliebe, die können wir leben. Wir können unseren Bruder lieben, unsere Schwester, unsere Gemeinde lieben. Und es ist ja schon interessant, dass Paulus diesen wunderbaren Abschnitt in 1. Korinther 13 über die göttliche Agape-Liebe genau den Korinthern geschenkt hat. Diesen Korinthern, die so eingebildet waren, die so hochmütig waren, die so zerstritten waren, das war eigentlich wieder dieser Schlüssel, was die Gemeinde wiederherstellt. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einfach auch für unsere Geschwister beten, dass wir sie nicht verurteilen, sondern einfach lieben und annehmen, wie sie sind. Ich denke, die perfekte Gemeinde zu finden ist schwer. und ein fast unerreichbares Ziel. Aber ich glaube, was wir auch immer wieder finden können, ist die perfekte Gemeinschaft. Und diese perfekte Gemeinschaft fängt schon in der stillen Zeit an, wenn wir mit unserem Herrn Jesus allein sind. Dort pflegen wir die Liebesbeziehung mit unserem Herrn. Dort können wir uns füllen lassen mit seinem Geist, mit seiner göttlichen Liebe. Und diese Liebe können wir dann in die Gemeinde tragen. Und wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Eine ganz kleine Gebetsgemeinschaft, wo zwei Gläubige zusammenkommen, ist der Herr Jesus in der Mitte. Und in diesem Moment können wir die perfekte Gemeinschaft erleben. Wir können sie in jeder Bibelstunde erleben, bei jedem Gebet, bei jedem Brotbrechen. Wir können dafür beten, dass wir auch im Gottesdienst ein Stück weit von dem Himmel, der uns einmal erwartet, auch erleben dürfen. Natürlich wünschen wir uns, dass sich diese perfekte Gemeinschaft immer mehr auf die gesamte Gemeinde ausdehnt. Dass die Gemeinde erweckt wird, dass wir aufwachen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir dürfen und sollen auch nicht aufgeben, für Erweckung zu beten. Wo Geschwister ernstlich um Erweckung beten, wird auch der Herr Erweckung schenken. Charles Finney sagte einmal, eine große geistliche Erweckung ist kein größeres Wunder als ein heranreifendes Feld voller Weizen. Überall in der Gemeinde Christi kann eine solche Erweckung vom Himmel her beginnen, wenn eifrige Menschen bereit und entschlossen sind, den Gebetskampf dafür aufzunehmen und entweder zu siegen oder zu sterben oder, wenn dies nötig werden sollte, zu siegen und zu sterben. Dieser Satz stammt aus John Hyde, Apostel des Gebets. Aber es ist wichtig, wenn wir uns nach Erweckung sehnen, muss die Erweckung immer bei uns selbst anfangen. Und wir müssen beginnen, dafür zu beten. Ich möchte zum Schluss kommen und noch einmal zusammenfassen. Die perfekte Gemeinde ist dort, wo der Herr Jesus Christus im Zentrum steht. Wo sein Wort im Zentrum steht. Die perfekte Gemeinde ist dort, wo der Heilige Geist mit Vollmacht wirkt. Und er will immer wieder auch Erweckung schenken. Und das können große Erweckungen sein, wo eine ganze Gemeinde erneuert wird, ja, wieder neues Leben entsteht, neue Gemeinden entstehen, wo viele Menschen zum Glauben kommen. Aber es kann auch eine kleine Erweckung sein, wo es einfach gesegnete Stunden sind, die wir auch mit dem Herrn erleben. Die perfekte Gemeinde zu finden ist schwer, aber ich denke, wir sollten immer danach trachten, die perfekte Gemeinschaft zu suchen. Einfach die stille Zeit, die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern. Manchmal schickt Gott einzelne Menschen, um eine Erweckung zu starten. Manchmal lässt Gott auch Verfolgung zu, um wieder die Gemeinde aufzuwecken und ins Gebet zu treiben. Aber vielleicht will er einfach von dir, dass du in dein stilles Kämmerchen gehst und den Herrn um Erweckung in der Gemeinde bittest. Und er wird es tun. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Jesus Christus, du willst es tun. Du willst, dass wir aufwachen, dass wir zum Leben kommen, dass wir all diese Herrlichkeiten, die du für uns vorbereitet hast, dass wir sie auch ausnützen. Dass wir sie von dir erbitten und dass du Arbeit in die Ernte sendest und dass du Menschen nach wie vor zu dir rufen kannst. Und ich bitte dich jetzt auch hier für Bern, ich bitte dich auch hier für die GVC Bern, für den Ort, wo du uns hinstellst, dass wir dazu beitragen, dass wir Beter sind, die darum ringen, dass du doch noch Erweckung schenken mögest in den letzten Tagen, bis du wiederkommst. Amen. Ja, dann möchte ich noch zum Abschluss den Segen sprechen. Aber bevor ich ihn spreche, möchte ich auch noch auf einen Vers hinweisen, der mir sehr wichtig ist. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Thema für das, was wir heute gesprochen haben. Auch wenn du denkst, du hast nur eine kleine Kraft, hier steht im Wort Gottes, dass du gesegnet bist mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Du hast alles, was du brauchst, um deinen Platz im Leib Christi einzunehmen und dazu beizutragen, dass das Reich Gottes gebaut wird. Und wir haben auch hier in der Gemeinde alle Gaben zusammen, damit Gott sein Reich bauen kann. Ob das Brüder sind, die am Wort dienen, Brüder, die uns an der Musik dienen, vielen Dank, Brüder, die uns an der Technik dienen. Und ich danke auch für alle treuen Beter, die hinter dieser Gemeinde stehen und die dazu beitragen, dass Gott sein Reich baut. Ich möchte noch den Segen sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Einen Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Und lass uns doch diesen Frieden Tag für Tag neu mit dir erleben. Amen. Ich wünsche euch eine gesegnete Woche und Freude im Herrn.